Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo, hallo. Begrüßt euch an Mikrofon und Technik, der Stefan aus Berlin. Während sich in den Städten der Schnee langsam braun färbt, färben sich im Zuge der Krise auch so manche Entwicklungen braun. Unsere Themen der Ausgabe vom Donnerstag, den 23. Dezember 2010. Hitlerjugend 2.0. Wie die extreme Rechte mit Ferienlagern ihren Nachwuchs rekrutiert. Krieg im Unterricht. Wie die Armee in Klassenzimmern ihren Nachwuchs rekrutiert. Zensur auf dem Vormarsch. Wie sich Ungarn in Europa zum Vorreiter autoritärer Staatsstrukturen entwickelt. Und wo das alles enden könnte. Argentinien beginnt nun endlich, die Verbrechen der Militärjunta aufzuarbeiten. Ferien im Führerbunker. Das konnte man bei der heimattreuen deutschen Jugend, kurz HDJ, machen. Doch die ist seit 2009 verboten. Dass es aber weiterhin stramm rechten Nachwuchs gibt, darum kümmert sich mittlerweile die Interessengemeinschaft Fahrt und Lager. Denn Kinder und Jugendliche geraten immer stärker ins Visier der extremen Rechten. Am Dienstag wurden bundesweit Wohnungen von mehreren Mitgliedern der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten durchsucht. Abgesehen hatte es die Polizei dabei auf die IG Fahrt und Lager, eine Unterorganisation der Junge Nationaldemokraten. Und konkret ging es um ein geplantes Winterlager. Laut dem Landeskriminalamt Niedersachsen bestehe die Gefahr, dass es während des Lagers zu Straftaten unter anderem wegen Volksverhetzung oder Verstöße gegen das Uniformverbot kommen soll. So das LKA. Weiterhin bestehe eine erhebliche Jugendgefährdung. Was sich hinter dieser IG Fahrt und Lager genauer verbirgt, weiß die freie Journalistin und Autorin Andrea Röpke. Sie hat verschiedene Bücher über Rechtsextremismus geschrieben und forscht zum Thema Kinder und Familie bei der extremen Rechten.
Die IG Fahrt und Lager ist genauso wie die IG Interessengemeinschaft Familienkreis eine Unterorganisation der Jungen Nationaldemokraten. Die Jungen Nationaldemokraten wiederum sind die Jugendorganisationen der NPD. Und die sind sehr, sehr radikal, eigentlich noch radikaler als die Partei ohnehin schon.
Welche Aktivitäten veranstaltet dann diese IG Fahrt und Lager?
Also die IG Fahrt und Lager macht unterschiedliche Angaben zu ihrer Gründung. Erst will sie vor 2 Jahren sich gegründet haben, dann vor 5 Jahren. Tatsächlich ist, dass sie relativ neu ist, dass sie Fahrten, Zeltlager, Edelweißmärsche, Schulungen macht und eigentlich einen ganz eigenen völkischen, sehr radikalen Abschnitt bei den jungen Nationaldemokraten darstellt und da eigentlich auch sehr kontrovers zu diesen schwarz gekleideten autonomen Nationalisten auftritt. Also das ist eine ganz, ganz eigene Gruppierung immer innerhalb dieser NPD-Jugendorganisation und die relativ neu am Erstarken ist.
Gibt es da keine Konflikte in der JN, in dieser Organisation, weil das eine, die sind eher sehr völkisch geprägt und die anderen, das sind eher, ja, ich sag mal, sehr modern aussehend oder sich gebend nach außen?
Also das scheint mir sehr kontrovers zu sein. Ich glaube schon, dass es da intern kracht, aber das ist ja insgesamt bei der NPD zu beobachten, auch bei der Jugendorganisation, dass sie sehr professionell geworden sind in den letzten Jahren. Man darf nicht vergessen, dass die Jugendorganisation von einem Politikstudenten und einer ganzen Riege darum auch von auch schon akademisch geschulten, auch intelligenten Leuten angeführt wird, die natürlich dennoch radikal sind. Aber nichtsdestotrotz verstehen die es immer mehr, diese Kontroversen, diese Streitigkeit auch nach innen auszutragen. Also es ist sehr schwierig, das mitzubekommen. Aber wenn dann diese IG Fahrt und Lager davon spricht, dass sie also auf keinen Fall diese braun gebrannten und Metall im Gesicht behangenen Leute wollen, dass sie keine Jugendbande sein mit englischen Parolen und Transparenten, dann ist das eigentlich schon eine klare Kampfansage auch in Richtung der autonomen Nationalisten.
Das widerspricht ja auch genau dem Gebaren, dass sich diese Zeltlager oder Winterlager der IG Fahrt und Lager geben. Die sind ja näher dran an der mittlerweile verbotenen heimattreuen deutschen Jugend, oder?
Ja, ganz klar. Also die IG Fahrt und Lager allein schon gibt es in Personalunion da einige Überschneidungen. Also durchaus Anführer, die bei der heimattreuen deutschen Jugend die Strukturen aufgebaut haben, nach dem Verbot dann plötzlich die Uniform etwas abgewandelt weitergetragen haben, schwarze Hosen, weißes Hemd, und dann kamen auf einmal diese Rituale, gerade auch im Bereich Baden-Württemberg, sprossen die JN-Stützpunkte so aus dem Boden. Man hat Rituale durchgeführt, Brauchtumsveranstaltungen hochgezogen, Märsche verabsolviert. Dann dieser Edelweißmarsch, der jetzt in Südtirol im Sommer stattfand. Das ist auch ein Marsch, der schon bei der Wiking-Jugend, bei der heimattreuen deutschen Jugend so stattgefunden hat und natürlich angelehnt ist auch an die NS-Zeit.
Wie sehen solche Aktivitäten dann aus und auch welche Ideologie steckt dahinter?
Also die heimattreue deutsche Jugend war ja sehr stark angelehnt in ihrer Existenz oder in ihrer Vorstellung, dass sie Kinder nach soldatischen Idealen im Sinne des Dritten Reiches erziehen wollte. Und das Verbot der Bundesregierung, des Bundesinnenministeriums lief ja auch in diese Richtung hin und ist ja auch bestätigt worden von den Gerichten. Also da ist es natürlich tatsächlich so, dass dieser Drill im Sinne des Dritten Reiches, der NS-Erziehung, im Vordergrund stand. Und die IG Fahrt und Lager kann das jetzt in dem Rahmen nicht auf Kinder und Jugendliche so auswirken, sondern sie beschränkt sich da sehr auf die Kader, auf die Frauen und Männer. Und da wird erstmal Uniform getragen, da werden diese soldatischen Ideale, da sind völlig identische Ideologien, also da sind teilweise Sätze, Passagen, die völlig übernommen wurden von der heimattreuen deutschen Jugend und die dann eben dieses wirklich sehr autoritäre Volksgemeinschaft erleben, dann auch an den Wochenenden und in den Ferien zelebrieren.
Es ist ja ein bisschen der Lauf der Dinge. Eine rechtsextreme Organisation wird verboten, dann wird eine Nachfolge gegründet, dann wird die wieder verboten. Ist aber nicht doch auch möglich, dass sowas jetzt einfach komplett in die zum Beispiel JN abwandert, eben die offizielle Jugendorganisation der NPD, und es dann eben nicht so leicht sein wird?
Ja, das ist ja gerade das Problem. Also auch als die Wiking-Jugend 1994 verboten wurde, haben ja die Anhänger der Wiking-Jugend Unterschlupf bei der JN schon gefunden, bei der Jugendorganisation der NPD. Und genauso hat man es jetzt nach dem Verbot der HDJ teilweise wieder gemacht. Sie fühlen sich eigentlich bei dieser Jugendorganisation der NPD sicher, weil sie zurzeit einfach ganz genau wissen, dass ein Verbotsverfahren der NPD, solange da also die zuständigen Innenminister so zerstritten sind, solange es keine juristische Einigung gibt oder keine Lösung der V-Mann-Diskussion, der V-Mann-Frage gibt, dass es dann Placebo-Diskussionen in der Öffentlichkeit sind. Sie fühlen sich sicher und sie provozieren damit. Und unter diesem Deckmantel junge Nationaldemokraten wird eben da dieses radikale NS-Gedankengut eben ausgelebt und trägt sich natürlich meiner Ansicht nach auch immer stärker in die Jugendorganisation der NPD hinein.
Nun soll nach diesen Hausdurchsuchungen von gestern ja geprüft werden, ob ein für Ende Dezember geplantes großes Winterlager der IG Fahrt und Lager nicht stattfinden darf. Was ist das für ein Winterlager und wie ist da deine Prognose?
Also wir wussten, dass das Winterlager kurz nach Weihnachten beginnen soll, dass es stattfinden soll. Es war uns auch als Journalisten jetzt nicht bekannt, wo es stattfinden sollte. Die Schwerpunkte liegen ja in einigen Bundesländern der JN. Also wie gesagt, da sind ja gerade diese ganzen Stützpunkte wirklich auffällig dort aus dem Boden gesprossen, wo eben vorher auch die HDJ sehr stark aktiv war. Das Winterlager sollte natürlich sehr klar soldatisch geprägt sein. Das ist zum Abhärten der eigenen Strukturen mit Frühsport, mit Morgenappell, mit Antritt, mit Strafen, Kniebeugen oder Liegestützen im Schnee, dann natürlich mit Schulungen ohne Ende. Und das gilt eben für Mädchen, Mädels, wie sie das nennen, Mädels und Jungen. Das ist schon klar, dass da eine gefährliche Indoktrinierung stattfinden sollte. Und ich glaube, die Behörden haben da wirklich präventiv ein Zeichen setzen wollen. Es ist sehr, sehr schwierig mit der JN, wie gesagt, als Unterorganisation, als Jugendorganisation der NPD umzugehen, weil die sich eben so sicher wägen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich erstmal, denke ich, ein Zeichen und ganz, ganz wichtig, auf diese IG Fahrt und Lager hinzuweisen.
Die Jugend ist die Zukunft einer jeden Gesellschaft. Das hat nicht nur die extreme Rechte schon lange erkannt, sondern ist auch in den Führungsetagen der Bundeswehr angekommen. 2011 endet die Wehrpflicht und militärische Interventionen, also Kriege, bei denen die deutsche Armee mitmischt, werden immer häufiger. So bangt auch die militärische Führung in Deutschland um Nachwuchs, den sie immer häufiger in Schulen sucht. Am Dienstag wurde in Sachsen als 8. Bundesland eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Bundeswehr und dem Kultusministerium abgeschlossen. Eigentlich ändere sich nichts, so die Pressesprecherin des Kultusministeriums. Es würde nur dem ein Rahmen gegeben, was seit 50 Jahren ohnehin stattfindet. Ein Beitrag von Coloradio aus Dresden.
Auch in der LehrerInnen-Aus- und Weiterbildung soll die Bundeswehr in Zukunft mitwirken. Und auch die Landeszentrale für politische Bildung ist in Zukunft offizieller Kooperationspartner der Bundeswehr.
Gemeinsam mit der Bundeswehr, es geht um das Zusammenwirken von Schule und von Bundeswehr, insbesondere von Jugendoffizieren, dann im Unterricht, die eingesetzt werden können. Politische Bildung ist Teil der allgemeinen Bildung. Das heißt, Fragen der Sicherheit, Fragen von internationalen Konflikten spielen eine besondere Rolle. Die Sicherheit jedes Einzelnen von uns hängt ja davon ab, wie es auch Deutschland und vor allem auch der Bundeswehr gelingt, mit einem Beitrag zu leisten zur Lösung und zur Befriedung von internationalen Konflikten.
So Kultusminister Roland Wöller auf der Pressekonferenz. Geworben wird auch bisher schon an Schulen fleißig für die Bundeswehr. Im letzten Jahr erreichten Jugendoffiziere und Wehrdienstberater der Bundeswehr 700.000 Schülerinnen bundesweit. Bereits 11-Jährige würden von Schülern angesprochen, so die Organisation Terre des Hommes, die den Bundeswehreinsatz in Schulen kritisiert. Die Werbung für Militäreinsätze widerspräche den Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention, die auch Deutschland unterschrieben hat. Bei der Kooperation schreiben sich Bundeswehr und Kultusministerium den Grundsatz der Neutralität auf die Fahnen. Im Kooperationsvertrag ist explizit der Beutelsbacher Konsens erwähnt, an den, Zitat, die Jugendoffiziere bei der Durchführung politischer Jugend- und Erwachsenenbildung gebunden seien. Der Beutelsbacher Konsens ist das Ergebnis einer Tagung, auf der Politikdidaktiker 1976 Grundlagen für die politische Bildung diskutiert haben. Kontroversitätsgebot und Überwältigungsverbot sind die zentralen Anforderungen.
Und eine Kontrolle an den Schulen findet über die Lehrer, über die Eltern, über die Schüler, über alle, die Verantwortung haben, statt.
So Generalmajor Heinrich Gebhardt. Spannend bleibt, ob die Jugendoffiziere in Zukunft in den Schulen die Bundeswehreinsätze im Ausland kritisieren. Eine kontroverse und neutrale Verhandlung von Außenpolitik und Militäreinsätzen würde wohl eher bedeuten, dass auch Friedensinitiativen und neutrale Wissenschaftler diese Themen vermitteln. Der Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat im März einen Beschluss gefasst, indem sie empfiehlt, Jugendoffiziere der Bundeswehr nur dann einzuladen, wenn die notwendige politische Ausgewogenheit gewährleistet ist. Und Friedensorganisationen und Friedensinitiativen sind die gleichen Möglichkeiten wie der Bundeswehr einzuräumen, so die GEW-Resolution. Das scheitert aber schon an den finanziellen Mitteln. Die Friedensdienste haben natürlich ungleich geringere Ressourcen als die Bundeswehr, wendet Herr Kriebenau von der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung von Kriegsdienstverweigerern ein. Über die richtige Strategie sind sich auch die Friedensinitiativen nicht in allen Punkten einig. Militär habe in der Schule grundsätzlich nichts zu suchen, sagt beispielsweise die DFGVK. Auch dann nicht, wenn als Ausgleich auch Vertreter anderer Organisationen politische Bildungsarbeit an den Schulen machen. Andere, wie die Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer, sind da pragmatischer. Schließlich weiß man, dass man die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr nicht verhindern kann. Umso wichtiger seien alternative Angebote. Die EAK und die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden haben das Projekt Friedensbildung, Bundeswehr und Schule ins Leben gerufen, das sich gegen die Präsenz von Jugendoffizieren in Schulen und Lehrerfortbildungen wendet und für Alternativen wirbt. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist Mitglied in dem Netzwerk. Coloradio sprach mit der Landesvorsitzenden der GEW Sachsen, Frau Gerold, über die neue Kooperationsvereinbarung.
Bundeswehr an den Schulen, die sollen dort politische Bildung machen. Können die das denn besser als die Lehrer?
Nein, wir haben da eine ganz klare Auffassung. Politische Bildung gehört in die Hände von gebildeten Pädagogen, die dafür ausgebildet sind, die dafür das didaktische Instrumentarium haben. Und unsere Lehrer und Lehrer sind sehr wohl in der Lage, auch über Sicherheits- und Verteidigungspolitik einen hochwertigen Unterricht zu machen. Da braucht man die Bundeswehr in den Schulen ganz sicher nicht.
Hatte die GEW denn im Vorfeld Kenntnis von der Vereinbarung? Gab es da Reaktionen ihrerseits?
Also die GEW beschäftigt sich mit diesem Thema, seit es solche Vereinbarungen gibt. Die erste ist ja schon im Jahr 2008 abgeschlossen worden. Sachsen ist jetzt das 8. Bundesland, was so eine Vereinbarung abschließt. Wir waren eigentlich sehr froh, dass Sachsen diese Absicht bisher nicht geäußert hat. Es ist im Vorfeld nicht kommuniziert worden, jedenfalls nicht mit den Interessenvertretungen der Lehrerinnen und Lehrer, sodass uns das schon sehr überrascht hat.
Gibt es jetzt im Nachhinein schon Reaktionen von Seiten von Lehrerinnen und Lehrern und anderen Akteuren?
Naja, wir haben sehr viele Reaktionen von Friedensorganisationen und Friedensinitiativen, die erstmal uns begrüßen, dass wir auch zu den Kritikern gehören, die zum anderen uns bitten, unseren einen Zugang, den wir zu Lehrern und Lehrern haben, auch für Aufklärung zu nutzen, die eigene Unterrichtsmaterialien anbieten. Das macht die GEW aber auch seit vielen Jahren bundesweit, haben wir engen Kontakt zu den Friedensinitiativen. Wir haben Kollegen, die ja selber Zusatzstudium in Friedensbildung gemacht haben. Das kann man ja an der Uni Hamburg machen. Und wir haben da auch einen eigenen Interessenkreis, sodass unsere Materialien ohnehin in den Lehrerzimmern eigentlich sehr bekannt sind. Mir macht ein wenig Sorge, dass ja die Bundeswehr schon auch in Sachsen seit vielen Jahren Kooperationspartner von Schulen ist. Und dass das auf der ganz freiwilligen Basis gelaufen ist, mit wenig Widerstand, dass es jetzt auf so eine offizielle Ebene gehoben wird, ist eigentlich das eigentlich Ärgerliche daran, weil das Kultusministerium damit deutlich signalisiert, sie wollen das, sie unterstützen das. Und das führt ja zu einer indirekten Verpflichtung auch der Schulen, dieses Instrument zu nutzen.
Die Sprecherin des Kultusministeriums hat ja dazu gesagt, man mache ja nur das weiter, was es schon seit 50 Jahren gibt. Wie sehen denn die Erfahrungen aus der Vergangenheit aus?
In Sachsen gibt es das, ist ein interessanter Vergleich. Ich meine, vor 50 Jahren war in Sachsen eine andere Armee in den Klassenzimmern. Das hat immer für große Kritik gesorgt. Und das spielt ja im Osten auch noch eine Rolle, die sehr negativen Erinnerungen von Schülern und Eltern an den starken Einfluss, den die NVA auf Schüler ausgeübt hat. Ne? So dass es hier im Osten noch ein besonders sensibles Thema ist, wenn die Armee wieder in die Schulen kommt. Gerade bei den älteren Kollegen weckt das doch auch Aversionen.
Die ungarischen Medien sind im Ungewissen. Das neue Mediengesetz schränkt ihre Arbeit ein und droht mit happigen Bußen bei Gesetzesverstößen. Diese Bußen können dazu führen, dass private Medien ihre Arbeit einstellen müssen, weil sie die Bußgelder in den Ruin treiben. Das große Problem für die Journalistinnen und Journalisten ist aber, sie wissen gar nicht, wofür sie gebüßt werden können. Das neue Mediengesetz in Ungarn hat vor allem in Westeuropa für viel Aufregung gesorgt. Dies vor allem darum, weil Ungarn in der ersten Hälfte des neuen Jahres die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Der luxemburgische Außenminister sagte, das neue Mediengesetz verstoße gegen die EU-Verträge. Es war nicht ganz einfach, ungarische Medienschaffende zu finden, die mit uns über das neue Gesetz sprechen wollten. Schlussendlich haben wir in der Rundfunkjournalistin Julia Varadi eine große Kritikerin des Gesetzes vors Mikrofon gebracht. Ihre Sicht der Dinge im folgenden Beitrag von Cheyenne Mackay von Radio Bern aus der Schweiz.
Ab dem 1. Januar sehen sich die Medienschaffenden in Ungarn mit einem Gesetz konfrontiert, das ihre Freiheit einschränkt, in dem aber gleichzeitig klare Bestimmungen fehlen. Die Medien werden neu von einem Medienrat überwacht und die Redaktionen in Ungarn werden künftig nur noch von einer einzigen offiziellen Quelle, der sogenannten Nachrichtenfabrik, mit Mitteilungen aus dem eigenen Land versorgt. Diese dürfe zwar jedes Medium individuell aufarbeiten, wie weit man dabei aber gehen dürfe, sei unklar. Das Gesetz schreibe keine Verbote vor. Und das sei ein großes Problem, so die langjährige Rundfunkjournalistin Julia Varadi.
Das Gesetz spricht nur darüber, dass wenn man irgendwelche Aussagungen, Meinungen, Artikel, Nachrichten in seinem Medium veröffentlicht, kann man, wenn es diesem Medienrat nicht gefällt, aus irgendeinem Grund, aus diesem modernen Grund, dann kann man mit einer Sanktion rechnen. Aber was nicht gefallen wird, was eigentlich grundsätzlich vielleicht ein Fehler sein kann, das wird nicht in diesem Gesetz genau ausgesagt.
Der ungarische Medienrat besteht aus 6 Politikern der Regierungspartei Fidesz und aus 3 Mitgliedern der Opposition. Laut der Regierung wolle der Medienrat etwa darauf achten, dass die Medien ausgewogen berichten. Genau dieses Beispiel zeige, wie ungenau das Gesetz ist, denn es lässt die Medienschaffenden in der Ungewissheit darüber, wo ihr Spielraum liegt.
Das ist natürlich eine Frage, die sehr subjektiv behandelt werden kann. Zum Beispiel, es gibt im Mediengesetz einen Satz, der sagt, ausreichende Informationen müssen über die für Ungarn wichtige Sachen vermittelt werden. Was sind die für Ungarn wichtige Sachen? Und was sind die ausreichenden Informationen? Das sind Kriterien, die man einfach nicht versteht. Die Unsicherheit, was daraus erfolgt, ist natürlich das Schlimmste.
Julia Varadi ist seit mehreren Jahrzehnten Journalistin und hat bereits zu Zeiten der Diktatur gearbeitet, als es in Ungarn eine Art von Medienzensur gab. Sie habe aber damals gelernt, wie man zwischen den Zeilen lesen und schreiben könne.
In dieser Situation aber, wo wir jetzt gelangt sind, hat man das Gefühl, dass es auch diejenigen, das bin ich nicht, aber diejenigen, die vielleicht die Zensur schon in sich hineinbauen möchten, können es nicht tun. Sie wissen nämlich nicht, was diese Zensur bedeuten wird. Das ist nämlich so, dass wenn man weiß, was man nicht darf oder was man machen soll, dann kann man entscheiden, okay, dann mache ich es nicht oder ich mache es so, wie Sie es von mir wollen. Aber es wird hier nicht ausgesagt.
In den vergangenen Monaten habe man allerdings schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn die Medien die Regierung kritisieren, dann würden alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Im neuen Mediengesetz sind Geldstrafen vorgesehen für Medien, die gegen die Bestimmungen verstoßen. Julia Varadi befürchtet, dass kritische Medien mit Bußen überhäuft werden und danach ihren Betrieb einstellen müssen, weil sie kein Geld mehr haben, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Gegen diese Bußen kann man zwar Einsprache erheben, bezahlt werden muss aber, bevor überhaupt eine Untersuchung in Gange kommt. Das ungarische Parlament hat ein Mediengesetz verabschiedet, das zudem den Quellenschutz aufhebt. Der Quellenschutz ist eines der wichtigsten Rechte, auf das sich eine unabhängige Medienlandschaft berufen kann.
Aufgrund dieses Mediengesetzes müssen Sie den Namen des Informatoren ausgeben. Außerdem können diese Medienratsleute kommen und alle unsere Hinterlagen untersuchen, durchlesen und anschauen.
Die ungarischen Journalisten seien entsetzt. Das neue Mediengesetz sei Dauerthema unter den Medienschaffenden und bei den Intellektuellen. Weil das Gesetz erst ab Januar greift, merke hingegen die Bevölkerung des Landes noch nicht, welche Auswirkungen die neuen Bestimmungen haben werden.
Was die Bevölkerung darüber denkt, muss ich sagen, dass es wahrscheinlich noch nicht ganz so weit gelangen ist. Die Bevölkerung ist meistens nur dann schockiert, wenn es über Geld oder über ihre persönliche Leben irgendetwas sehr Wichtiges geschieht. Was in den Medien geschieht, das merkt man jetzt noch nicht. Die Leute wissen meistens nicht, dass von der Bevölkerung was sehr Wichtiges entnommen wird durch dieses Mediengesetz.
Julia Varadi arbeitet für Clubradio in Budapest und sie fürchtet um ihren Sender. Denn dieser würde sehr liberal und offen über Politik und Gesellschaftsfragen berichten und werde deshalb wohl bald vom Medienrat gebüßt. Und mit den bereits bestehenden Geldproblemen müsste der Sender Clubradio dann wohl aufgeben, weil das Geld ausgehe. Die Journalistin Julia Varadi rechnet damit, dass das ungarische Mediengesetz ab Mitte Jahr hart umgesetzt wird, nach dem Ende der EU-Ratspräsidentschaft Ungarns. Sie wolle den Teufel nicht an die Wand malen, aber für die liberalen Medien Ungarns seien die Überlebenschancen gering.
Auch am Dienstag dieser Woche hat der ehemalige argentinische Diktator George Videla die Verantwortung für die Verbrechen, die während seiner Militärherrschaft verübt wurden, übernommen. Der 85-Jährige steht im Moment gemeinsam mit 29 Mitangeklagten vor Gericht wegen der Ermordung von 31 politischen Gefangenen. Er war von 1979 bis 1981 an der Macht. In Lateinamerika gelten die 1970er Jahre als das dunkle Jahrzehnt. Eine Demokratie nach der anderen brach zusammen, eine Militärdiktatur nach der anderen entstand. Auch Argentinien fand damals keine Ruhe. Während dem sogenannten Schmutzigen Krieg verschwanden dort über 30.000 Menschen, darunter viele junge Studentinnen und Studenten, die sich gegen die argentinische Militärjunta zur Wehr gesetzt hatten. Erst Anfang des 21. Jahrhunderts wurden die Archive geöffnet und die ersten Militärs vor Gericht gestellt.
Etwa 5.000 Menschen wurden in der ESMA, der Mechanikerschule der argentinischen Marine, gefoltert, exekutiert oder zum Verschwinden gebracht. Die ESMA, mitten in der Hauptstadt Buenos Aires, war das größte Folterzentrum der argentinischen Militärdiktatur. Sie dauerte von 1976 bis 1983 und kostete über 30.000 Menschen das Leben.
Argentine people was afraid, terrible, because the terror was incredible, no? Everybody was.
Das argentinische Volk hatte wahnsinnig Angst. Der Terror war unglaublich. Alle hatten Angst, alle. Weil im Jahre 1977 war bekannt, dass es in der ESMA und vielen anderen Orten Folterzentren gab.
Military centers, no, of torture.
Das sagt der argentinische Anwalt Horacio Méndez Carreras. Er war Spezialbeauftragter für Menschenrechte der argentinischen Regierung. Derzeit kämpft er vor Gericht für die Verurteilung von ehemaligen Militärs, die in der ESMA Menschen zu Sklavenarbeit genötigt und spurlos verschwinden ließen.
In my case, I have one of the emblematic case, the ESMA.
Ich betreue einen typischen Fall, wie sie im ESMA oft passiert sind. Es geht um französische Nonnen, die spurlos verschwunden sind. Wir haben 30 Menschen wegen Folter angeklagt und wir hoffen, dass im kommenden März die Urteile gefällt werden. Im ganzen Land gibt es ähnliche Prozesse. Es wird aber sicher noch weitere 2-3 Jahre brauchen, bis diese Aufgabe abgeschlossen ist. Weil es gibt Hunderte von Militärs, die wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt sind. Es braucht viel Zeit.
Hundreds of officers that are accused because of his participation. So it will take a lot of time, no?
Unter den Opfern der argentinischen Militärdiktatur waren sehr viele junge Menschen, unzählige Schüler und Studentinnen, die sich gegen das Regime zur Wehr setzten, mussten ihren Widerstand mit dem Tod bezahlen.
13, 14 years old, incredible, no?
Viele junge, sehr junge Menschen verschwanden. 14-Jährige verschwanden plötzlich von der Schule. Ein Junge im ESMA war erst 12 Jahre alt und sie ermordeten ihn. Unglaublich, nicht? In der Stadt La Plata war es noch schlimmer. Die Gewalt und Unterdrückung der Studenten an der Universität.
Über 30 Jahre später werden nun einige der verantwortlichen Militärs zur Rechenschaft gezogen. Diese Prozesse seien sehr wichtig für Argentinien, meint Horacio Méndez. Sie helfen, die Vergangenheit zu bewältigen, sie helfen aber auch, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Ohne diese Verurteilungen wäre es für die argentinische Bevölkerung unmöglich, mit dem Kapitel Militärdiktatur abzuschließen, meint Horacio Méndez.
Sie sind sehr, sehr wichtig für uns, die Zukunft zu befürchten. Ich denke, es ist unmöglich, die Page zu verändern, ohne zu verurteilen für diese Atrocities. The man who has committed.
Zu lange hätten die ehemaligen Militärs ihre Hände in Unschuld gewaschen, sagt Horacio Méndez. Sie haben jegliche Verantwortung von sich gewiesen und von der Straflosigkeit profitiert. Und auch heute zeigten sie sich wenig kooperativ.
Unfortunately, we cannot say that they are cooperative. On the contrary.
Leider sind sie alles andere als kooperativ. Sie fälschen Dokumente, sie verstecken Papiere und verschweigen Informationen. Wir wissen, dass an verschiedenen geheimen Orten wichtige Dokumente versteckt sind. Aber wir können sie nicht finden.
Erst vor einigen Jahren wurde die Amnestie für die Verantwortlichen der argentinischen Militärdiktatur aufgehoben. Dazu hat Horacio Méndez als Menschenrechtsbeauftragter der argentinischen Regierung maßgeblich beigetragen.
The most important thing is the annulation of the amnesty law that permit to arrive to the condemnation of all these people, no?
Die Aufhebung des Amnestiegesetzes war sehr wichtig. Ich glaube, in 3-4 Jahren, wenn die Prozesse abgeschlossen und die Militärs verurteilt worden sind, dann können wir uns der Zukunft stellen. Und die neue Regierung wird eine große Aufgabe abhaken können.
In 3 or 4 years, when they finished with these sentences, yes. And the new government will have another task, no? The liberados, no?
Das war ZipFM vom Donnerstag, den 23. Dezember 2010. Morgen gibt es das letzte ZipFM in diesem Jahr. Weiter geht es dann am Dienstag, den 11. Januar 2011. Tschüss und ciao, sagt der Stefan aus Berlin und wünscht einen geruhsamen Jahresausklang.